Wir waren bei der Frage stehen geblieben, dass die Jünger nun ganz entsetzt und sehr realistisch reagieren. Ja, wer soll dann selig werden? Und da gibt Jesus ihnen eine ganz klare Antwort drauf. Und er sagt, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und damit zeigt Jesus noch einmal, nur Gott kann bekehren. Kein Mensch kann sich selbst bekehren. Kein Mensch kann einen anderen bekehren, dadurch, dass er ihm lange und intensiv genug zuredet. Sondern nur Gott kann Menschenherzen in der Weise verwandeln, dass sie dann fröhlich ihren Karren mit den Geldbergen davonfahren. Das kann nur Gott in einem Menschenherzen bewirken. Aber er hat uns den Auftrag gegeben, das Mittel in Anschlag zu bringen, durch welches Gott dies zu tun versprochen hat, nämlich den Menschen das Evangelium zu sagen, den Menschen die Wahrheit zu sagen, die Gott in seinem Wort offenbart hat. Und Gott hat die Verheißung gegeben, dass er dadurch Menschen überführt, dass er dadurch Menschen in ihrem Herzen verändert. Also, Bekehrung statt Religion. Es geht nicht darum, den Menschen zu sagen, dein Leben kann ein bisschen schöner, ein bisschen sicherer, ein bisschen netter, ein bisschen ausgefüllter werden und da wäre Jesus doch mal eine Alternative. Das ist nicht das Evangelium. Das ist definitiv nicht das Evangelium. Sondern das Evangelium sagt, du stehst vor einem heiligen Gott und du stehst als ein Rebell vor diesem heiligen Gott. Du widersprichst seinem Anspruch. Und darum komm zu Jesus, binde dein Leben an ihn, beuge dich vor ihm. Er ist der Retter. Und dass ein Mensch diesem Ruf folgt, kann allein Gott bewirken. Deswegen beten wir ja auch für die Menschen. Und wir beten auch für uns selbst, dass wir Weisheit bekommen, in den Gesprächssituationen jeweils das Richtige zu sagen und den Menschen vor das Angesicht Gottes zu stellen. Petrus ist aufgewühlt von diesem Gespräch und seine Kollegen genauso. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, Vers 27, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen. Auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels und jeder, also wer auch immer, kann man übersetzen, Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten sind, werden die Ersten sein. Damit kommen wir zu der nächsten Umkehrung, Erste statt Letzte. Also, Sie haben diese Überschriften jeweils auch auf diesem Zettel. Und dieser Zettel soll eine Hilfe dabei sein, nachdem wir jetzt hier die Linien zu legen versuchen, das Ganze dann für sich weiter zu studieren, weiter zu vertiefen. Und darum ist es auch gut, von Zeit zu Zeit diese großen Linien zu ziehen, auch wenn wir bei diesem Tempo nicht alle Punkte ansprechen können. Das ist auch nicht der Sinn. Aber der Sinn ist der, die Linien zu erkennen, um sie dann im eigenen Bibelstudium weiter zu vertiefen. Also, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Was ist die Perspektive? Und Jesus geht wieder sehr liebevoll auf diese Frage ein. Er sagt zu Petrus nicht, also Petrus, bedenke, ich habe schließlich noch viel mehr verlassen. Petrus sagt auch nicht, das hat dich nicht zu interessieren, was du dafür hast. Jetzt ackere erst mal. Sondern Jesus geht sehr liebevoll auf Petrus ein. Er sieht auch die gewisse Not, die in dieser Frage steckt. Die haben ja wirklich ganz viel aufgegeben. Der hat ja seinen mittelständischen Betrieb sein lassen, sein sesshaftes Leben, die heimatlichen Grundstücke. Und jetzt fragt er, was kommt dabei raus? Und Jesus mutet ihm wieder eine nüchterne Perspektive zu. Er bestreitet nicht, dass Petrus alles verlassen hat. Und dann sagt er, wer all das um Jesu und des Evangeliums willen in Kauf nimmt, der wird sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft belohnt. Er bekommt jetzt gewissermaßen eine neue Familie. Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und in der Zukunft das ewige Leben. Er wird das Geschenk bekommen. Und Jesus verstärkt dieses Versprechen dann nochmal dadurch, dass er sagt, Amen und 100-fach. Das heißt, du wirst von Jesus versorgt. Du wirst von ihm überreichlich beschenkt. Auch wenn das nicht immer in den Kategorien aufgeht, die wir uns vorstellen. Aber allein schon im Hinblick auf die Familie. So mancher musste einen Bruch mit seiner Familie hinnehmen, mit seinen Eltern, mit seinen Freunden. Aber er hat dafür die Gemeindefamilie bekommen. Neue Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, die göttliche Familie. Er erfährt dafür dieses Wunder, dass wo immer er hinkommt, wenn er Christen trifft, es ist, als käme man in eine Familie. Jesus beschenkt uns. Und für die Jünger nochmal speziell, Vers 28, der Begriff Wiedergeburt meint hier die Zukunft der Heilsgeschichte. Und dann werden die Jünger dort eine ganz besondere Funktion wahrnehmen. Das ist nochmal jetzt speziell für die Jünger gesagt, im tausendjährigen Reich, Offenbarung 20. Und dort werden die Jünger eine ganz spezielle Leitungsaufgabe wahrnehmen, auch nochmal Offenbarung 21, Vers 14. Aber auch den anderen Gläubigen wird gesagt, Paulus sagt, wir werden mitherrschen, wir werden die Welt richten. 1. Korinther 4, Vers 8. Also der Herr hat viel bereit für uns. Er hat viel vor mit uns. Oder wie eine alte Christin immer sagte, Gott lässt sich nichts schenken. Aber es ist nicht so, dass wir das von vornherein verrechnen könnten. Wir dürfen Jesus aber vertrauen, dass er nicht nur treu ist, sondern auch großzügig. Und Jim Elliot, der Missionar, der von den Aukas umgebracht wurde, hat ja dann bekanntlich diese Perspektive so formuliert, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht mehr verlieren kann. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Der ist wirklich kein Narr. Und das Interessante ist, dass Jesus sagt, es gibt einen Teil der Dividende schon jetzt in dieser Zeit. Es ist schon jetzt ein Riesengeschenk, Teil der Gemeinde Jesu Christi sein zu dürfen. Es ist schon jetzt ein Riesengeschenk, sich auf die Versorgung durch den Herrn verlassen zu können. Und so steckt in diesen Versen eine große Verheißung. Ihr verlasst viel, aber ihr dürft viel erwarten. Und zugleich aber auch eine Warnung, nämlich am Ende sagt Jesus, lass dich nicht ebenso vom vergänglichen Reichtum bannen. Es kommt der Tag, da wirst du voller Schrecken die Bilanz aller weltlichen Erfolge ziehen. Es kommt der Tag, da wird offenbar werden, welcher Einsatz sich lohnte und welcher nicht. Und diesem doppelten Lohn der Jünger steht ein doppelter Bankrott der reichen Jünglinge gegenüber. Sie sind hilflos diesseits und hoffnungslos jenseits. Hilflos diesseits und hoffnungslos jenseits. Es gibt einen hochinteressanten Artikel, der vor einiger Zeit in der New York Times, in deren Magazin erschien, wo der Absolvent eine Elite-Ausbildung, nämlich der Harvard Business School, von einem Klassentreffen berichtet im Sommer 2018. Und er schreibt, ich war geschockt, wie unglücklich meine Mitstudenten geworden waren. Bei den meisten hat es mit der Superkarriere durchaus geklappt. Aber kaum einer war glücklich. Und dann berichtet er von einem Studienkameraden, der den Druck hatte, jeden Tag möglichst gewinnbringend 5 Millionen Dollar investieren zu müssen. Er verdient über 1 Million Dollar pro Jahr und hasst es, dafür ins Büro zu gehen. Und er sagt, ich fühle mich, als würde ich mein Leben verschwenden. Wenn ich sterbe, wird es da jemand interessieren, dass ich einen zusätzlichen Prozentpunkt Rendite verdient habe? Meine Arbeit fühlt sich völlig bedeutungslos an. Und er schreibt auch, das beste Gehalt verwandelt einen sinnlosen Job nicht in eine erfüllende Tätigkeit. Der Ex-Student versuchte sein Leben zu ändern, aber er war gefangen. Er wollte durchaus zu einer sinnvollen Tätigkeit wechseln, die aber nur 500.000 Dollar eingebracht hätte, statt 1 Million. Und seine Frau lachte ihn aus, als er mit dieser Idee kam. Also, das trägt nicht. Und Jesus macht hier deutlich, lasst euch nicht von vergänglichem Reichtum bannen. Er ist hilflos diesseits und hoffnungslos jenseits. Aber er sagt dann seinen Jüngern auch, hüte dich ebenso vor geistlicher Selbstgerechtigkeit, denn auch du bist und bleibst abhängig von Gott. Und dieser letzte Punkt ist Jesus so wichtig, dass er ihm ein eigenes Gleichnis widmet. Also doppelter Lohn oder doppelter Bankrott haben wir gesehen. Jetzt und in Ewigkeit. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Abschnitt. Und das ist der einzige Abschnitt, der nicht bei Markus vorkommt. Also darüber werden Sie in der Markus-Reihe keine Predigt hören. Und es ist wichtig, dass wir sozusagen die innere Logik, die sich durch diese Verse hindurchzieht, sehen. Und immer wieder diese Gesamtskizze vor Augen haben. Erste statt letzte, doppelter Lohn. Ja, sagt Jesus, die Letzten werden die Ersten sein. Macht euch keine Sorgen, ihr kommt nicht zu kurz. Aber ihr seid jetzt die Ersten im Reich Gottes. Aber passt auf, dass nicht die Ersten die Letzten sind. Das heißt, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass ihr von Anfang an dabei seid. Das ist nicht euer Verdienst, dass ihr von Anfang an dabei seid. Das ist nicht dein geistliches Verdienst, dass du schon mit 50 bekehren durftest. Das ist nicht deine Leistung, dass du von kleinen Kindesbeinen an in einer Gemeinde aufgewachsen bist und bis heute dabei geblieben bist. Das ist nicht dein Verdienst. Das ist etwas, wofür du dankbar sein kannst, aber worauf du nicht stolz sein darfst. Und das meint dann in Vers 16, Vorsicht, die Ersten können die Letzten sein. Und du bleibst abhängig von der Gnade. Und dazu kommt jetzt dieses Gleichnis. Ich habe es schon mal gewissermaßen in seinem Sinn zusammengefasst, damit wir es uns jetzt kurz angucken können. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die sechste, um die neunte Stunde und tat dasselbe und um die elfte ging er aus und fand andere und sprach, was steht ihr den ganzen Tag müßig? Sie aber sprachen, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Das ist die nächste Umkehrung, Gnade statt Schuften. Du kannst dir deinen geistlichen Lohn, den ich dir eben versprochen habe, nicht durch deine eigene Frömmigkeit verdienen oder erarbeiten. Das sind die Frühaufsteher. Im Reich Gottes gibt es Frühaufsteher. Das sind Leute, die von Anfang an dabei sind. Früh gegen 6 Uhr, als es noch fast dunkel ist, machen sie sich an die Arbeit. Und das sind natürlich die Jünger. Die sind von Anfang an mit Jesus gezogen. Die haben für ihn gelebt, die haben von ihm gelernt, die sind ihm nachgefolgt. Die Frühaufsteher. Und der Tag steht für die Spanne eines ganzen Lebens. Das sind die, die bald zum Glauben kommen, die schon in jungen Jahren ganz bewusst Christen werden. Und es ist ein großes Vorrecht, wenn Gott einem Menschen das schenkt, dass er sich früh bekehren darf. Aber dann die Nachzügler. Ab Vers 3. Die Nachzügler werden nicht dafür gelobt, dass sie Nachzügler sind. Sondern er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen. Es gilt also nicht die Melodie, je später du dich bekehrst, umso besser. Dann bist du wenigstens kein Fanatiker. Jesus hat sich über die Leute der ersten Stunde gefreut. Aber er will auch, dass die anderen sich bekehren. Und nachdem die erste Truppe am Schuften ist, also am Schuften im guten Sinne, geht er deshalb zur dritten Stunde los. Also dritte Stunde, sie müssen immer 6 dazurechnen. Das ist 9 Uhr. Und den anderen gibt er auch noch eine Chance, um sie anzuwerben, um 12 Uhr, um 15 Uhr, schließlich sogar um die 11. Stunde. Das ist eine Stunde vor Arbeitsschluss. Und es ist naheliegend, dass die Ausleger in diesen Zeitangaben die verschiedenen Lebensphasen sehen. Manche kommen schon in jungen Jahren zum Glauben und je jünger wir sind, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, umso besser ist es für unser Leben. Je eher Jesus bei uns das Steuer übernimmt, umso eher kommt mein Leben auf den Kurs, der gut für mich ist. Je früher ich in seinen Weinberg komme, umso weniger Jahre meines Lebens werde ich verplempern. Deswegen hat ein Evangelist gesagt, als er gefragt wurde, wie viele haben sich bekehrt, sagt er 2,5. Und sagt das Gegenüber, aha, 2 wachsen, 1 Kind. Sagt er, nein, umgekehrt. Warum umgekehrt? Weil die beiden Kinder, die sich bekehrt haben, ihr ganzes Leben noch vor sich haben, um dem Herrn zu dienen. Und das halbe Leben, das sich bekehrt hat, ist das Leben des Erwachsenen. 2,5. Und darum möchte ich euch immer wieder ermutigen, das auch den jungen und jüngsten Leuten in eurem Umfeld zu sagen, bekehrt euch bald. nutzt die Chance, in jungen Jahren wirklich entschieden auf die Seite Jesu zu treten. Aber auch den anderen gibt der Herr noch eine Chance. Er geht um die dritte, um die sechste Stunde nochmal los. Und um die sechste, da ist der Arbeitstag, da ist die Lebenszeit schon halb abgelaufen. Charles Spurgeon hat die Leute, die dann kommen, verglichen mit den Männern und Frauen in der Mitte des Lebens. Und Spurgeon sagt, wer erst zu spät zu Jesus kommt, hat es schwerer. Warum? Es gibt schon so viele alte Gewohnheiten aus dem bisherigen Leben ohne Gott. Und doch passiert es immer wieder, dass Menschen in diesem Alter noch Christen werden. Spurgeon beschreibt das so, ich zitiere, vom Herrn in der besten Zeit des Lebens noch mit 40 berufen zu werden, ist ein wunderbares Beispiel der göttlichen Macht. Denn die Weltlichkeit ist schwer zu überwinden. Von einer Familie umgeben, mit Arbeit überhäuft, von einem weltlichen Leben geprägt, ist es ein Wunder, wenn Gottes Gnade dich noch ruft und einen neuen Menschen aus dir macht. Du bist ein Wunder der Gnade und du wirst Gott dafür preisen in Ewigkeit. Und das geschieht bis heute. Und nun könnten wir all die Bekehrungsgeschichten erzählen von Menschen, von denen wir wissen, die als Erwachsene zum Glauben kamen. Ich denke, ein bekanntes und auch sehr ermutigendes ist das diese Lebensgeschichte des Bild-Journalisten Daniel Böcking. Der war schon stellvertretender Chefredakteur von Bild Digital. Einige kennen seine Geschichte. Und dann kommt er 2010 als Journalist mit drei großen Katastrophen in Berührung. Erdbeben in Haiti, die Panik von Duisburg, wo 21 Leute totgetrampelt werden, und das Grubenunglück in Chile. Und mitten in dieser Krisenzeit, sagt er, begegnet Böcking Menschen, die sind Christen. Er merkt, die beten, die rechnen mit einem persönlichen Gott, die nehmen die Bibel ernst, die haben einen Halt, den er nirgendwo sonst findet. Und er fängt an zu fragen, wenn das wahr wäre, wenn es diesen Jesus wirklich geben könnte. Und er macht das, was ein guter Journalist macht. Er schreibt nicht ab, sondern er recherchiert. Er liest selber in der Bibel, er sucht Kontakt zu Christen, er bohrt mit Fragen. Und je länger er recherchiert, umso klarer wird ihm, der Jesus, den muss es geben. Und der muss wirklich lebendig sein. Da muss mehr dahinter stecken. Und dann wird er vor die Entscheidungsfrage gestellt, bis er 2013 das wirklich so einsieht, wie die Bibel es sagt. Dass er verloren ist, dass er ein Sünder ist, dass es nur einen Erlöser gibt, dass dieser Erlöser Jesus ist. Und dass der einen Anspruch auf sein ganzes Leben erhebt. Und dann schreibt er ein Buch über seine Bekehrung mit dem Titel »Ein bisschen Glauben gibt es nicht«. Das könnte man auch als Überschrift wählen zu Jesu Gespräch mit dem reichen Jüngling. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Entweder oder. Entweder du gibst ihm dein Leben und du verweigerst es ihm. Und dann kann man natürlich fragen, das haben einige auch gemacht, wenn man sich bekehrt hat, sollte man dann noch bei der Bild-Zeitung bleiben? Gut, das muss der entscheiden. Und er braucht da sicherlich gute Gesprächspartner. Aber andererseits haben Sie in der Bild-Zeitung vorher schon mal so einen Artikel gefunden, warum Ostern mein Leben gerettet hat? Und dann schreibt er heute mit 41, ist für mich Ostern das wichtigste Fest, weil für mich der, den wir hier feiern, zum Lebensretter geworden ist, Jesus. Stand dann diesmal zu Ostern in der Bild-Zeitung. Ist das Ergebnis dessen, dass einer in der Mitte seines Lebens, wie Jesus das hier beschreibt, zu Jesus gefunden hat. Ja, und dann gibt es Leute, die im letzten Viertel ihres Lebens zu Jesus kommen, in der neunten Stunde. Und wie massiv muss Gott da eingreifen? Wie liebevoll, dass ein Mensch erkennt, dass er fast sein ganzes Leben lang Gott die Hingabe verweigert hat und dass er nie wirklich Ja gesagt hat. 65 verschenkte Jahre oder bei manchem sogar 80 verschenkte Jahre, wo er nicht in Gottes Weinberg gearbeitet hat. Aber es ist noch nicht zu spät. Und sogar in der 11. Stunde, eine Stunde bevor die Pforten des Weinbergs schließen, werden noch neue Tagelöhne angeworben. 5:12 würden wir sagen. Und mancher sogar auf dem Sterbelager. Und einer der beiden Verbrecher, die am Kreuz neben Jesus hingen, ist ein Beispiel für einen dafür, der sich kurz vor Toresschluss bekehren darf und der dann die letzten Minuten, die er hat, noch nutzen darf, um Christus zu verkündigen, wie Spurgeon das gesagt hat. Und er sagt, dieser hat nichts Unrechtes getan. Und Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er weist seinen spottenden Kollegen zurecht. Er dient dem Herrn mit der Zeit, die ihm noch geblieben ist. Aber wie schwer ist das zu erkennen? Ich habe im Grunde genommen 80% meines Lebens weggeworfen. Ich habe es nicht besser gewusst. Aber ich komme jetzt zu dir und ich danke dir dafür, dass du mich trotzdem aufnimmst. Das sind die Nachzügler. Und dann wird hier natürlich sehr viel über den Chef gesagt in diesem Gleichnis. Und das Wichtigste, was wir an diesem Chef sehen, ist, dass er schenkt, dass er nicht müde wird, den Menschen nachzugehen. Und dass er die Tür öffnet und ruft und nicht locker lässt. Früh am Morgen schon ist er unterwegs, hält auf dem Marktplatz Ausschau, um die Leute zu gewinnen. Um 9 geht er nochmal raus, mittags um 12, 3 Stunden vor Arbeitsschluss und dann um die 11. Stunde. Er will beschenken. Er will Vergebung schenken. Er will retten. Und er zahlt selber. Und jeder, der die Rettung kriegt, bekommt die ganze Rettung, weil sie jeder nur von seiner Gnade erhält. Aber es gibt das zu spät. Es gibt das jenseits der 11. Stunde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit den Menschen, zu denen Gott uns ein Gesprächsfenster öffnet, auch ehrlich reden. Und dann folgt am Ende eben dieser Umkehrsatz in Vers 16. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und ich will nochmal darauf aufmerksam machen, weil das ja zusammenhängt. In Vers 19, Vers 30 ist genau so der umgekehrte Akzent gesetzt. Letzte werden Erste sein. Das ist der Trost an die Jünger, zu sagen, keine Sorge, wenn ihr vordergründig vielleicht zu spät kommt an manchen Stellen oder etwas kürzer kommt in dieser Welt und manchen Karriereschritt nicht gehen könnt oder manchen Deal nicht machen könnt, weil ihr mir gehorcht. Die Letzten werden die Ersten sein. Keine Sorge, es kann euch nichts passieren. Ihr könnt nur gewinnen, doppelter Lohn. Und in Vers 16 von Kapitel 20 heißt es, Erste werden Letzte. Leute, es ist wunderbar, dass ihr mir folgt und in meinem Dienst euch einsetzt. Aber nicht davon lebt ihr, nicht darauf gründet eure Rettung und euer Segen, sondern darauf, dass ich den euch schenke. Ihr bleibt von Anfang bis Ende abhängig von meiner Gnade. Das ist das Einzige, worauf ihr euch verlassen könnt. Das Einzige, worauf du dich verlassen kannst, ist Gottes Gnade. Aber die hat dafür einen felsenfesten Grund. Und das ist der nächste Abschnitt. Und ihr merkt, wie wunderbar das hier aufeinander bezogen ist. Ne? Der doppelte Lohn in 27 bis 30. Aber pass auf, es hängt alles an der Gnade. Aber diese Gnade hat ein absolut festes Fundament. Und das wird beschrieben in den Versen 17 bis 19. Dieses Fundament besteht nämlich in der Selbsthingabe Jesu. Und das ist die Umkehrung, die er in seinem eigenen Leben vollzieht. Selbsthingabe statt Selbstbehauptung. Davon hängt alles ab. Er opfert sein Leben für dich. Und wenn du durch ihn gerettet worden bist und wenn du zu ihm gehörst, dann wird das jetzt auch deinen gesamten Lebensstil prägen und die Ziele, nach denen du strebst. Und damit kommen wir zum letzten großen Abschnitt. Und die Verse 29 bis 34, werden wir gleich sehen, sind dann schon fast so etwas wie ein Nachwort, wie ein Brückenschlag zum nächsten großen Abschnitt, den dann Eberhard Dahmen heute Nachmittag auslegen wird. Deswegen habe ich das auch Epilog genannt, der Hilfeschrei der Blinden. Das baut dann die Brücke zum nächsten großen Abschnitt. Aber ein massiver Block gehört noch in den unmittelbaren Gedankengang von Matthäus 19 und 20. Und diese Verse wollen wir uns jetzt noch anschauen, es sind die Verse 20 bis 28. Nach der dritten Leidensankündigung, in den Kapiteln davor findet ihr die zweite, die erste Leidensankündigung, die Stellen sind alle auf dem Zettel festgehalten. Da, Vers 20, trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten, einen den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm, ja, das können wir. Das ist wieder, kennen wir, wir schaffen das. Er sprach zu ihnen, mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Ganz kurzer Hinweis, die beiden Verse über die Taufe, die finden sich bei Markus 10, Vers 38 und 39. Also die hat Jesus auch gesagt. Aber die stehen wahrscheinlich nicht in dem Matthäustext, denn die ältesten Manuskripte von Matthäus haben diese Verse nicht. Es ist wahrscheinlich, dass die dann später gewissermaßen, um die beiden Texte miteinander abzugleichen, dann da reingerutscht sind. Aber nach allem, was wir wissen, in den ältesten Texten ist es, Matthäus berichtet das ohne die Taufe, damit sagt er nicht, dass Jesus das nicht gesagt hat. Aber es ist ja nirgendwo der Anspruch erhoben, dass sozusagen jedes einzelne Wort aufgeschrieben ist, was Jesus gesagt hat. Und aus einem uns nicht bekannten Grunde ist eben hat Matthäus diesen Abschnitt offensichtlich nicht mit beschrieben. Das macht aber inhaltlich überhaupt keinen Unterschied, wie wir gleich sehen werden. Nur zur Erläuterung, damit Sie die Sternchen in Ihren Bibelausgaben richtig verstehen. Als das die 10 hörten, nämlich diese Bitte der Frau Mama, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Da halt wieder dieses nach, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Wer groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn, also Jesus selbst, nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Dienen statt herrschen, das Geheimnis wahrer Größe. Plötzlich tritt also, wir haben neulich mal gesagt, diese resolute Tennismutter bei Jesus an. Man könnte auch sagen Eiskunstlaufmama oder Fußballpapa oder was auch immer. Tritt auf den Plan mit einem peinlichen Anliegen. Mit einem wirklich peinlichen Anliegen. Nach allem, was Jesus gerade eben gesagt hat über sein Leiden. Und man fragt sich, warum sie das macht. Also, nun gut, man muss sagen, ihre beiden Wunderknaben waren auch nicht gerade selbst übermäßig schüchtern. Wir lesen in Markus 3, Vers 17, dass ihr Spitzname Donnersöhne war, den Jesus ihnen gegeben hat. Also, das waren offensichtlich auch ziemliche Hitzeblitze. Die konnten bestimmt auch mal die Ellenbogen ausfahren. Die Mama tritt wahrscheinlich deshalb auf, weil es manchen Hinweis gibt, dass die Mama weitläufig mit Jesus verwandt war. Sie hat wahrscheinlich Salome geheißen und dann war sie höchstwahrscheinlich die Schwester von Maria, der Mutter Jesu. Also Verwandtschaftsbeziehungen sind ja immer so eine Sache. Das heißt, wenn das stimmt, diese Information, dann wäre Maria die Tante der beiden Donnersöhne oder Salome die Tante Jesu und die Donnersöhne wären dann Jesu Cousins. So, und das habe ich jetzt alles geschlossen, ohne meine Frau vorher zu fragen. Also mit den Verwandtschaftsbeziehungen, das ist immer so eine Sache. Also offensichtlich besteht da eine gewisse Verwandtschaft. Okay, und nun kommt sie mit ihren vermeintlich guten Beziehungen und bittet den Herrn darum, doch ihren Söhnen dann, denen ja schon zugesagt ist, mitzuregieren, in Kapitel 19, dann nun auch noch die Vorzugsplätze einzunehmen an der Seite Jesu. Also die Mama bleibt nicht auf halbem Wege stehen, sondern sie sagt sich, wenn schon, denn schon. Immerhin glaubt sie, dass Jesus diese Macht auch durchsetzen wird. Und offensichtlich hat sie die beiden Jungs in ihrem Gefolge. Denn Jesus, das ist interessant, Jesus wendet sich gleich an die beiden. Also er setzt sich da nicht groß mit der Frau Mama auseinander, sondern Jesus antwortet und sprach, also Jungs, jetzt hört mal her, so nach dem Motto, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie antworten, ja, das können wir. Und bei Markus erfahren wir, dass Jesus auch noch fragt, könnt ihr mit der Taufe getauft werden? Und sie sagen, ja, das können wir. Was heißt das? Kelch austrinken, das steht hier für Leiden erdulden. Jesus hat ja gesagt, Herr, nimm diesen Kelch von mir, wenn es möglich ist, vor der Kreuzigung. Und Taufe bedeutet hier, in die Tiefe geworfen zu werden. Lukas 12, Vers 50, wo Jesus sagt, ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange? Da spricht er auch von seinem Opfertod. Also, Leiden erdulden, in die Tiefe geworfen zu werden, könnt ihr das? Und sie sagen in ihrer Naivität, wir schaffen das. Und unterschätzen die Tragweite und ahnen nicht, dass sie bald davonlaufen werden. Und Jesus bestätigt das und er sagt, ja, ihr werdet manchen Preis bezahlen. Ihr werdet meinen Kelch trinken, ihr werdet mit der Taufe getauft werden. Ihr werdet am Ende ins Martyrium gehen und so ist es ja auch gekommen. Ich habe Ihnen die Stellen auf dem Zettel mitnotiert. Jakobus wird von Herodes inhaftiert und Jakobus wird einer der ersten Märtyrer der Christenheit. Apostelgeschichte 12, Vers 2, ist ja auch so gekommen. Und Johannes wird eingekerkert und wird noch als Greis auf die Insel Patmos verbannt werden. Ist ja auch so gekommen. Das war der Kelch, das war die Taufe. Und dennoch schlägt Jesus ihre Bitte ab mit dem Hinweis, dass das Vergaberecht dafür allein dem Vater im Himmel zusteht. Und das Grummeln der anderen in Vers 24 entlarvt sie, dass sie wahrscheinlich ähnliche Hoffnungen gehegt hatten. Überlegt mal diese Situation. Ne? Der Druck von außen wird immer stärker. Und anstatt jetzt gewissermaßen zusammenzurücken, zerfleischen sie sich über so einer Frage im innersten Zirkel. Und Jesus klärt die Situation sofort auf, er löscht den Brand und ruft sie zu sich und sagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihren Gewalt antun. Das ist einfach eine Zustandsbeschreibung. Das ist keine Staatskritik an dieser Stelle, sondern Jesus sagt einfach, wie es in der Welt so läuft, am Beispiel der Politik. Macht auf Kosten des anderen, durchsetzen mit Ellenbogen. Je größer die Macht, umso mehr kann ich natürlich auch kaputt machen. Und das gilt nicht nur in der Politik, sondern das ist normal in der Welt, diese Grundregeln. Ellenbogen ausfahren. Man will sich selbst rausbringen. Man will die eigenen Ziele verwirklichen. Nicht nur in der Politik, nicht nur in der Wirtschaft. So geht es vom Kindergarten bis zum Seniorenheim. Denn so ist der Mensch. Er lebt nach dem Motto, die Ganoven denken alle nur an sich. Ich bin der Einzige, der an mich denkt. Und Jesus sagt, in der Gemeinde soll es nicht so sein. Jesus sagt nicht, die weltlichen Machtstrukturen müssen abgeschafft werden. Jesus sagt auch nicht, in der Gemeinde müssen die Leitungsstrukturen abgeschafft werden. Das sagt er überhaupt nicht, wenn wir morgen noch was dazu sagen. Aber Jesus sagt, unter euch gilt ein anderer Maßstab. Ihr lebt noch nicht in einer heilen Welt. Der alte Adam steckt auch euch noch in den Knochen. Aber Jesus kehrt alles um. Wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer Erster sein will, der soll euer Knecht sein. Ja, es gibt Unterschiede. Es ist gut, wenn einer groß sein will, im guten Sinne. Es ist gut, wenn einer der Erste sein will. Ich zeig dir den Weg. Sei ein Diener. Sei ein Knecht. Diene. Und damit beschreibt Jesus in erster Linie unsere Haltung. Das entscheidet sich an meiner inneren Haltung, mit der ich in einer Gemeinde lebe und arbeite. Das hängt nicht davon ab, welche Aufgabe, welche Funktion ich wahrnehme. Ich kann als Chorleiter oder Chormitsänger herrschen oder dienen. Ich kann als Pastor herrschen oder dienen. Ich kann als Gemeindeleiter herrschen oder dienen. Ich kann als Hausmeister herrschen oder dienen. Es geht um die innere Grundhaltung. Es muss unterschiedliche Ämter und Dienste geben. Es muss unterschiedliche Strukturen geben. Wir sind vor Gott alle gleichwertig, aber nicht so, dass jeder das Gleiche machen soll und kann. Und die Frage ist nicht, welche spezielle Aufgabe übe ich aus und wo lasse ich meine Duftmarke für alle vernehmbar werden und an welchem Projekt beweise ich mich und was ist nun mein Steckenpferd? Ist völlig unwichtig. Es geht um die Haltung. Mit welcher Einstellung tue ich das? Tue ich es, um zu dienen, um zu herrschen? Tue ich es für den Herrn und für seine Gemeinde oder tue ich es für mich? Und jeder von uns muss sich immer wieder prüfen. Jeder von uns hat mit seinem eigenen tückischen Herzen ganz schön zu tun. Und zwei von denen, die dabei waren, die haben das später mit eigenen Worten so wiederholt. Petrus, 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der manchen Gnade Gottes. Dient einander und nicht herrscht übereinander. Oder Johannes, der dabei war, der hat es dann so geschrieben, 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir erkannt die Liebe, dass er für uns sein Leben eingesetzt hat. Und so wollen wir auch für die Brüder, und da sind die Schwestern immer eingeschlossen, das Leben einsetzen. Willst du herrschen oder willst du dienen? Das entscheidet sich an deiner Haltung. Willst du suchen, was Gott ehrt und was der Gemeinde dient? Oder willst du dein eigenes Recht durchsetzen und deinem eigenen Ansehen dienen und deine eigenen Bedürfnisse befriedigen? Herrschen oder dienen? Zwei tröstliche Beobachtungen zum Schluss dieses Teils. Das eine, wie liebevoll und behutsam Jesus mit seinen Leuten umgeht und sie hier zurechtbringt. Das ist sehr, sehr ermutigend. Ja, in dieser Situation. Und die gehen im Grunde genommen so aus dem Geschirr und verhalten sich dermaßen unangemessen, wie oft unterläuft uns das. Und wie behutsam hilft Jesus ihnen zurecht. Und ihr Lieben, das soll uns ein Beispiel dafür sein, wie wir einander versuchen sollen, einander behutsam und rücksichtsvoll zurechtzuhelfen. Und dann das Zweite, was tröstlich ist, neben dem liebevollen Umgehen Jesu hier, wenn man sich die kleingeistige Streiterei der Jünger zum unpassendsten Zeitpunkt ansieht, ne, in der Situation, so eine Irrsinnsdebatte, und wenn man dann weiterliest und feststellt, mit diesen Querköpfen hat der Herr seine Gemeinde gebaut. Und das waren sogar die Leute der ersten Stunde. Ich denke, dann haben wir doch auch Hoffnung. Das ist so tröstlich. Und daran sehen wir wieder, und das greift wieder zurück zu dem Gleichnis 1 bis 16, es liegt an seiner Gnade. Dass es uns als Gemeinde gibt, liegt an seiner Gnade und an nichts und niemandem sonst. Und da, auf dem Fundament sind wir sicher, darauf können wir uns verlassen. Und darauf wollen wir uns auch gründen und dazu immer wieder unsere Zuflucht nehmen. Wie viel ist geschehen auf dieser langen Reise zum großen Endspiel in Jerusalem? Wenn wir diese Abschnitte einfach nochmal so vor unserem inneren Auge durchgehen, dieses komplizierte Thema mit der Ehe, Kinder statt Könner, dann dieses schwierige Gespräch mit dem reichen Jüngling, die Frage nach dem Lohn, was wird uns nun, wir sind eher gefolgt, der Verweis darauf mit diesem Gleichnis, es liegt an der Gnade und der Herr ruft und er sendet euch aus, andere zu rufen, auch wenn eure irdischen Rechnungen manchmal nicht aufgehen. Aber ihr lebt von seiner Gnade und nur davon allein. Und diese Gnade hat einen festen Grund in der Selbsthingabe Jesu. Und wenn ihr ihm folgt und in seinem Gefolge, dürft ihr nun dienen, statt zu herrschen. Wie viel müssen die Jünger verkraften? Wie radikal hat Jesus die Reste ihres alten Lebens aufgedeckt? Und wie liebevoll bringt er sie zurecht? Jesus kehrt alles um. Und inzwischen haben sie das Gebiet von Perea verlassen. Also sie sind wahrscheinlich östlich des Jordans weitergezogen und nehmen jetzt Kurs auf Jerusalem und kommen über Jericho. Ich hoffe, man kann Jericho auf dieser Karte sehen. Hier, Jericho, jetzt funktioniert es. Jericho, Jerusalem. Hier sind sie von Galiläa da entlang gezogen, das ist Perea. Jetzt verlassen sie Perea und den Machtbereich von Herodes Antipas geht über Jericho nach Jerusalem. Und mit Eberhard Dahm werden wir heute Nachmittag in Jerusalem einziehen. Wir haben noch jetzt als Epilog die Station, ganz kurz Jericho, Hilfeschrei der Blinden, wenn Blinde sehen und umgekehrt. Und als sie von Jericho fortging, folgte ihm eine große Menge und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus. Und er berührte ihre Augen und sogleich wurden sie wieder sehend. Und sie folgten ihm nach. Matthäus gibt uns eine interessante Zusatzinformation, nämlich, dass es nicht nur ein Blinder, sondern zwei waren. Also hier an der Stelle hat Matthäus mehr Informationen. Und Sie sehen, wie wunderbar sich die Evangelisten untereinander ergänzen. Markus und Lukas konzentrieren sich auf den Bartimäus. Wahrscheinlich war er der Sprecher der beiden, wenn man so will. Und sie schildern dafür den Bartimäus ausführlich. Matthäus gibt uns die Zusatzinformation, es saßen da zwei. Das widerspricht sich nicht, das steht in überhaupt keiner Spannung zueinander. Das ist eine ganz legitime Art und Weise, über solche Ereignisse zu berichten. Nicht jeder, der ein Fußballspiel schildert, erzählt uns auch, was auf der Ersatzbank mit Jogi Löw abgegangen ist. Man kann entweder das vollständige Bild bringen oder nur einen Teil davon. Ist manchmal vielleicht auch besser, wenn man manches nicht weiß. So, wir kriegen jeweils im Zusammenblick das Ganze. Wir kriegen von Markus die Zusatzinformation, dass der eine der beiden, offensichtlich der Sprecher, dass der Bartimäus hieß. Das erfahren wir von Markus. Und so setzt sich dieses ganze Bild für uns zusammen. Und diese Blinden in ihrer Situation sind zugleich ein Bild für unsere Lage. Sie sind hilflos. Sie sind blind. Aber Jesus kommt. Und sie rufen nach ihm und sagen, Herr, Herr, öffne uns die Augen. Und so mag es manchem gehen, wenn er durch diese spannenden Gespräche mit Jesus hindurchgegangen ist und sagt, es ist so viel Neues. Und ich erschrecke so sehr an manchen Stellen meines Lebens und ich spüre meine Defizite und ich ahne meine blinden Flecken an bestimmten Stellen. Und ich sitze da wie der Bartimäus und sein Kumpel und ich darf sagen, Herr, öffne mir die Augen, hilf mir. Der Schrei der Hilflosen. Und dann sind die, die glauben, sie würden sehen, und sie erweisen sich als die eigentliche Blinden. Deswegen haben wir hier gesagt, und umgekehrt. Die einen werden sehend und die Sehenden sind blind. Sie kapieren nicht, dass dieser Bartimäus und sein Freund niemanden dringender brauchen als Jesus. Sie sagen, schnell weiter, keine Störung. Und sie schreien, sagen, bitte, Jesus. Und Jesus bleibt stehen und Jesus lässt sich von diesem ganzen Trubel nicht stören. Und Jesus lässt sich auch von all dem, was ihm bevorsteht, jetzt in Jerusalem, und er weiß ja, was auf ihn zukommt, nicht stören, sondern er sieht nur diese beiden, die nichts sehen. Und er bleibt stehen und er öffnet ihnen die Augen. Und an welcher Stelle du auch immer sitzt, wenn du nach Jesus rufst, er bleibt stehen. Und dann müssen wir noch eine geografische Sache kurz klären. Bei Matthäus steht, als sie von Jericho weggingen, und bei Lukas steht, als sie in die Nähe von Jericho kamen. Wie gehört das zusammen? Das ist hochinteressant. Man muss dazu nur die Archäologie bzw. die Geografie dort ein wenig kennen. Es gab von Jericho eine Altstadt und Herodes hat dann einen neuen Stadtteil gebaut. Und so ist die Situation vollständig von Matthäus und Lukas geschildert. Also als sie von Jericho weggingen, sagt Matthäus und meint damit offensichtlich das alte Jericho, die Altstadt, und in die Nähe des neuen Jericho kamen, Lukas 18, meint diesen neuen Stadtteil. Also irgendwo zwischen Altstadt und neuem Stadtteil haben die gesessen. Und sie rufen nach Jesus und sie erfahren, dass Jesus niemanden vergeblich schreien lässt. Und es ist hochinteressant, dass wir dann ausdrücklich erfahren, dass die ihm nachgefolgt sind. Genau das, was der reiche Jüngling verweigert hat, das machen die. Da sehen Sie nochmal diesen Kontrast. Es geht darum, folgst du Jesus nach oder verweigerst du ihm die Nachfolge? Und es ist sehr selten, dass Namen von Geheilten in der Bibel festgehalten werden. Und wenn Sie noch mal genau hören, wie das im Markus-Evangelium geschrieben ist, nämlich in Markus 10, Vers 46, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Man könnte auch übersetzen, da saß der Bartimäus. Und das heißt, ihr kennt den doch. Deswegen wird er hier bei Markus offensichtlich benannt. Da saß hier, unser Bartimäus, der ist das, unser Bartimäus. Und sie folgten ihm nach und sie blieben dabei. Und sie haben das Leben in Jesus gefunden und sind sehend geworden. Christsein mit vollem Risiko, Jesus ändert alles. Und wenn wir uns in diese Zuschauerperspektive begeben haben und diese Gespräche gesehen haben zwischen Galiläa und Jerusalem, dann läuft immer diese Frage mit: Was bist du bereit für Jesus zu riskieren? Was zählt wirklich in deinem Leben? Woran machst du deine Freude fest? Wem gehört dein Leben? Worauf verlässt du dich? Und wenn wir merken, wie fragil, wie brüchig manches in unserem eigenen Leben ist, dann sind wir froh, dass wir am Ende neben diesem Bartimäus sitzen. Da kann ruhig auch noch ein Dritter sitzen. Und rufen, Jesus, erbarme dich. Du siehst mein Herz, du siehst mein Leben. Du siehst die Entscheidungen, die ich in letzter Zeit getroffen habe. Du siehst die Entscheidungen, die in nächster Zeit vor mir stehen und auf mich warten. Ach, öffne mir die Augen und halte mich fest. Und ich weiß, ich bin hundertprozentig abhängig von deiner Gnade. Und er hat versprochen, dass er uns durchbringt, dass er uns festhält. Denn er hat alles für uns gegeben. Es ist unser großes Vorrecht, ihm dienen zu dürfen. Aber es ist die noch viel größere Freude, dass er uns gedient hat und dient. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Er bezahlt für uns, damit unsere Schuld beglichen ist. Und jetzt darfst du ihm ganz gehören. Und dann wird er dich nie mehr loslassen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir so eng an deinen Fersen durch diese Berichte hindurchgehen dürfen und dass wir sehen, wer du bist und dass wir an diesen Menschen, die dir begegnen, ganz viel auch sehen, wie wir sind, Herr. Und wir danken dir, dass du dich erbarmst und dass du treu bist und dass du zurechtbringst, Herr. Und so können wir nur immer wieder sagen, danke, dass du uns festhältst. Und wir wollen uns auf nichts anderes verlassen als auf dich, Herr, und auf deine Gnade. Und wir wollen treu sein in der Nachfolge. Und wir wollen auch treuer werden, Herr, an den Punkten, wo wir erschrecken über unsere eigenen Kompromisse. Du musst uns festhalten. Und danke, Herr, dass wenn hier unter uns, wir gucken uns ja nicht ins Herz, wenn hier unter uns der eine oder die andere sein sollte, die noch nicht in deiner Nachfolge stehen, Herr, dann gib doch, dass ihnen durch diese Situation klar wird, dass sie dich brauchen und dass du sie rufst, einen ganzen Schritt zu tun in deine Arme. Und danke, dass du diese Arme nach uns ausstreckst. Du lieber guter Herr, dir gehört unsere ganze Anbetung. Amen.